Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das All-Star-Game ist durch. Wir machen uns bereit für das Saisonfinale für die letzten Wochen. Und wie es kurz vor Schluss so ist, es ist noch einiges zu klären. Es gibt noch einiges zu gewinnen. Es gibt auch noch einiges zu verlieren. Deshalb gibt es diverse Dinge zu besprechen. Und deshalb sitzt er mir wie jede Woche gegenüber der zu 100% unvoreingenommene
Patrick Beverly.
Auch bekannt als Ole Freaks. Und gleich ein Tiefschlag zu Beginn, finde ich sehr schön. Mein Name ist Max Marbeiter. Zu Patrick Beverly werden wir später kommen, Ole. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es vor allem kaum erwarten, ihn endlich im Bulls-Trikot zu sehen. Wobei ich ja gestehen muss, ich habe ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob es sogar der Summer of Lonzo war, die zweite überragende Nachricht der Bulls aus Chicago diese Woche, habe ich, glaube ich, damals sogar gesagt, dass ich Patrick Beverly gar nicht schlecht finde bei den Bulls.
Things change. Endlich mal jemand mit Feuer am Arsch.
Ja.
Das ist doch das, was der Truppe gefehlt hat.
Findest du?
Neuer Anführer.
Findest du? Ich hab, wenn ich was sehe, dann das Excitement und so, wenn sie den Court betreten.
Ja. Und, ne? Das ist genau das, was das Team gebraucht hat.
Ja, das ist einfach, sie sind eigentlich am Ende sind sie zu ungestüm und deshalb läuft es nicht.
Das ist der Mark van Bommel für die Chicago Bulls. Der auch mal jemanden umtritt, der sich auch mal eine rote Karte holt, einfach um ein Zeichen zu setzen.
Ja, Patrick Beverly. Genau. Und aber halt auch mal aus 25 Metern einen reinschweißt, wenn es sein muss.
Das weiß ich nicht, ob wir das sehen werden.
Da bin ich auch skeptisch. Aber wie gesagt, wenn Chicago irgendwas nicht braucht, dann schützen.
Ne? Ja,
okay. Sehr schön. Wir werden dazu später sprechen, denn heute soll es um den Osten gehen. Letzte Woche war der Westen an der Reihe nach der Trade-Deadline und heute ist der Osten an der Reihe. Und was die ganze Sache noch interessanter macht, es sind Dinge passiert. Nicht nur Patrick Beverly ist jetzt in Chicago, Kevin Love zum Beispiel ist in Miami gelandet, hatte einen Basketball dabei. Sehr gut, wenn man sein Arbeitsgerät selber mitbringt, finde ich sehr vorbildlich, wenn man neu irgendwo ankommt. Ne? Zeigt gleich mal hier Commitment. Hast du gesehen die Bilder?
Nö. Keine Ahnung, wovon du sprichst.
Er ist mit Basketball in der Hand aus dem Flieger gestiegen.
Na gut. Vielleicht hat er schon mal geübt. Ich meine, hat er in letzter Zeit nicht viel spielen können.
Jimmy Butler trainiert im Hotelzimmer, also Kevin Love zieht nach und trainiert im Flieger. Das ergibt nur Sinn.
Eigentlich schon. Also wenn man sich da schon mal auf die Kultur vorbereiten will, warum nicht gleich so?
Ja, das ist halt, wird wahrscheinlich, Culture. Wie gesagt, wir besprechen die einzelnen Signings, dann bei den jeweiligen Teams. Wir besprechen auch die große Meldung der vergangenen Nacht, dann bei dem Team, zu dem sie passt, nämlich bei den Hawks, Nate McMillan, nicht mehr Coach. Eine Geschichte bringen wir aber nicht einfach so unter, denn dass die Chicago Bulls Richtung Patrick Beverly gegangen sind, liegt auch daran, dass Russell Westbrook, der andere perfekte Fit, den sie eigentlich haben wollten, dass er sich am Ende dann für die Clippers entschieden hat und sich damit wieder mit Paul George zusammentut, mit Kawhi Leonard. Und es gibt, also das Echo grundsätzlich ist ja, so wie ich es wahrgenommen habe, wenig Begeisterung, beziehungsweise der Klassiker, so, ja, Westbrook, so wie er spielt, na, hilft er? Wem hilft er überhaupt noch? Du hast gestern auch einen langen Text dazu geschrieben bei Spox. Quintessenz, es ist nicht alles schlecht, aber wir müssen mal sehen, was geht, beziehungsweise es gibt auch Anhaltspunkte, dass es nicht optimal ist. Wie, als so die ganzen Kandidaten für Westbrook sich rauskristallisiert haben und Paul George so offensiv Richtung Westbrook gegangen ist, hast du da schon gedacht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise kann es auch Sinn ergeben?
Also meine erste Reaktion war, glaube ich, schon ein bisschen ähnlich wie die von vielen anderen, dass ich dachte, warum jetzt? Also weil es mir jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie dann klar wurde, aber wenn man dann, das ist bei dem Thema Westbrook, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, aber wenn man versucht, so ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen, ein bisschen weniger Schaum vor dem Mund zu haben bei der Reaktion und einfach mal zu gucken, vielleicht denken die sich ja doch irgendwas dabei, dann kann man so zu dem Punkt kommen. Also ich meine, bei mir ist es jetzt immer noch so, das wahrscheinlichste Szenario für mich ist, dass es nicht super viel bringen wird und dass es jetzt nicht toll funktioniert. Aber es kann auch, glaube ich, es muss nicht ganz schlecht sein, weil ich glaube einerseits, die Stars, die Clippers haben und grundsätzlich so, dass das spielerische Umfeld, das sie bieten können, passt auf jeden Fall besser zu Westbrook als das, was er in L.A. hatte. Also im Sinne von Kawhi und vor allem Paul George haben jetzt beide nicht unbedingt den Wirkungsbereich ganz nah am Korb, wie es LeBron und Davis idealerweise haben. Ja. Es ist ein Team mit besserem Spacing, was aber auf jeden Fall Bedarf hatte an jemandem, der zum Ring kommt und attackiert und eine gewisse Dynamik mitbringt. Das heißt nicht, dass das irgendwie ideal klappen wird. Ich meine, mit John Wall haben sie ja eigentlich quasi die gleiche Idee gehabt. Und John Wall hat in seiner jetzigen spielerischen Version, was vieles angeht, ja ähnliche Probleme wie Westbrook, ähnliche Einschränkungen. Er ist im Gegensatz zu Westbrook auch jemand, der ständig, also der nicht immer zur Verfügung steht. Westbrook ist ja fit quasi. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die beiden unterscheidet. Aber so spielerisch gibt's da schon Überschneidungen. Also dass der Wurf nicht respektiert wird, dass abgesunken wird. Und das hat halt nicht toll funktioniert. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass die Umstände für Wall während dieser Saison auch anders waren als die Westbrook jetzt vorfindet. Also allein schon, es gibt jetzt einen zweiten Big Man im Kader, der auch passen kann. Es gibt jetzt in letzter Zeit ja einen verfügbaren Kawhi Leonard, der wieder in Superstar-Version spielt. Das hatte John Wall jetzt nicht unbedingt immer an seiner Seite, wenn er gespielt hat. Der hat, ich glaube, also ich hatte das gestern nachgeguckt, der hat irgendwie über die Saison, glaube ich, 140 Possessions auf dem Feld gehabt, wo Kawhi und George beide mit dabei waren. Das ist jetzt nicht viel. Das ist verdammt wenig. Das zählt eigentlich nicht mal, um es jetzt in irgendeiner Form auswerten zu können. Es ist einfach nicht genug. Und insofern, da ist, glaube ich, das, was Westbrook jetzt vorfindet, was anderes. Und grundsätzlich haben die Clippers ja, also jetzt abgesehen von Zubac oder Plumlee, wer von denen auch immer gerade spielt, haben sie ja eigentlich fast nur Leute, die werfen können. Dadurch sind, glaube ich, die Umstände ein bisschen anders. Und halt auch wichtig, sie brauchen ihn nicht zwingend. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann können sie ihn auf die Bank setzen. Und es ist jetzt auch nicht mehr dieser Status wie vorher, dass das ein 50-Millionen-Dollar-Spieler ist, sondern es ist jetzt ein Minimum-Spieler. Und sie haben andere Optionen. Die Lakers hatten halt, also die hatten schon ziemlich dringenden Bedarf an jemandem, der halt irgendwie Playmaking-Raps übernommen hat, an jemandem, der auch Usage hatte. Nicht auf die Art und Weise, wie Westbrook sie dann teilweise genutzt hat, das nicht, aber es musste ja schon irgendwie irgendjemand tun. Und er hatte halt einfach auch so einen signifikanten Teil des Capspace irgendwie eingenommen, dass das halt einfach eine ganz, ganz andere Voraussetzung war. Und das ist jetzt halt einfach bei den Clippers anders. Die haben, also wenn Westbrook überdreht oder wenn das gegnerische Team ihn so verteidigt, dass es halt einfach schädlich für alles andere ist, dann, hey, Eric Gordon, du bist dran. Oder hey, Terrence Mann, du bist dran. Wir wollen gerade sowieso Defense priorisieren. Dann machst du das und du kannst dir mit Paul George und Kawhi Leonard quasi das Playmaking teilen. Oder hey, Bones Highland, du hast heute eins deiner Spiele, wo jeder Dreier fällt. Du bist außerdem ziemlich lustig, wir gucken dir gerne zu. Auf geht's. So, Westbrook muss ja nicht spielen. Vielleicht setzen die ihn einfach nur für 10, 15 Minuten pro Spiel ein oder so. Also auch wenn es ja anscheinend schon ein bisschen der Gedanke ist, dass er irgendwann starten soll. Das heißt aber nicht, dass er ein Spiel beenden muss. Und das heißt auch nicht, dass er da jetzt irgendwie ein 35-Minuten-Spieler ist, sondern vielleicht ist er eher, wie gesagt, 10, 15 Minuten drauf, pusht ein bisschen das Tempo, macht ein bisschen Westbrook-Dinge, bringt Playmaking ein, was ja einfach nach wie vor etwas ist, was die Clippers gebrauchen können, weil sie einfach nicht viele überdurchschnittliche Passer im Kader haben, sondern eher verdammt wenige. Also Westbrook, bei allen Sachen, die man bei ihm kritisieren kann und muss, ist halt immer noch ein guter Passer. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht etwas einbringt. Und wenn nicht, wie gesagt, es ist nicht die Situation, wo sie sich jetzt irgendwie krass von ihm abhängig gemacht haben oder wo sie alles riskieren, damit sie jetzt diesen einen anderswo gescheiterten Superstar noch integrieren können. Nee, der ist jetzt ein Buyout-Spieler, das ist jetzt ein Minimum-Spieler, der hat jetzt einen anderen Status. Die werden vorher mit ihm drüber geredet haben, die werden ihm wahrscheinlich auch nicht gesagt haben, Russ, wir wollten schon immer eine Big Three haben, du bist jetzt derjenige, den wir gebraucht haben. Sondern die werden halt mit ihm gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass Westbrook wahrscheinlich begreift, dass er nicht mehr so viele Chancen bei einem Contender haben wird. Es kann sein, dass alles, was ich jetzt sage, Quatsch ist und wir in 3 Wochen sehen, okay, Westbrook, immer wenn er aufs Feld kommt, wirft die ganze Zeit, trifft nur bescheuerte Entscheidungen, das funktioniert gar nicht. Aber das Ding ist, es ist dann halt für die Clippers nicht unbedingt eine Katastrophe, weil dann nehmen sie ihn halt raus aus der Rotation und dann spielen sie mit anderen Leuten. Und deswegen ist es irgendwie für mich okay, dass man es ausprobiert. Ich hätte es vielleicht nicht, oder ich hätte es an ihrer Stelle, glaube ich, nicht unbedingt gemacht, aber ich kann schon irgendwie verstehen, warum man es probiert. Das ist jetzt auch kein Front Office, was dafür steht, nur blöde Entscheidungen oder nur planlos zu agieren. Und insofern probieren sie es halt einfach mal aus und schauen wir mal, was passiert. Aber das also was ich eben schon meinte, dass immer, wenn es um Westbrook geht, alle Leute mal erstmal so komplett überreagieren und, und unsachlich werden, das ist halt irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber die Tendenz hat irgendwie halt jeder. Also habe ich bei mir auch festgestellt.
Ich auch, auf jeden Fall. Es ist halt mittlerweile Standard und man kann dann versuchen, sich so ein bisschen einzufangen, wie du es gerade auch gemacht hast, dann halt einfach zu schauen, was der Sinn dahinter sein könnte. Weil ich glaube halt auch, ich meine, sie opfern ja nichts. Also erstmal. Also es ist halt einfach, sie haben da eine Lücke in ihrem Spiel, was Playmaking, was auch Rim Pressure angeht, etc. Und da ist jetzt halt einer, der nicht der perfekte Fit ist, aber den perfekten Fit bekommst du halt auf dem Buyout-Markt sowieso nicht. Da ist einer, der aber gewisse Qualitäten mitbringen kann, bei all seinen Schwächen, die ihnen aber weiterhelfen können, wenn es funktioniert. Und dann, wie du sagst, dann versuchst du es halt als Minimumspieler. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Dann haben vor allem die Clippers immer noch diverse Möglichkeiten, es nicht 1-1 aufzufangen, dass es mit dem Playmaking dann nicht so funktioniert, aber halt anders aufzufangen. Und dann ist es halt, glaube ich, dadurch, ja, kann ich schon auch irgendwie verstehen, dass sie es gemacht haben, weil sicherlich, also von den, ja, also als wenn du sagst, jetzt Contender, dann gibt es schon, also wenn ein Contender Westbrook verpflichtet, dann doch einer, der wirklich Bedarf hat an zumindest einigen seiner Stärken. Seine Schwächen musst du halt mitnehmen, wenn du ihn verpflichtest. So, das ist halt, ja, und dann schauen wir halt mal, wie du sagst, wie es halt jetzt ist, ob es halt Klick gemacht hat. Und eben, ich finde den Punkt, den du genannt hast, dass die Situation um ihn herum eine ganz andere ist als bei den Lakers, also rein spielerisch, finde ich schon entscheidend, weil sie ihn halt mit Spielern umgeben können, die ihm, auch wenn der Gegner absinkt, mehr Platz verschaffen können und beziehungsweise denen er dann auch weniger im Weg steht mit dem, was er macht. Und das, ich meine, klar, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber wenn man Westbrook die letzten Jahre, und ich meine, die Diskussion, dass seine Zeit irgendwie zu Ende geht, führen wir ja schon länger. Und wenn man ihn in den letzten Jahren aber mit wirklich Shooting umgeben hat, sah es auch besser aus. Also, ne, also nicht, und deshalb bin ich jetzt auch schon mal gespannt, grundsätzlich, ob das diese Version vielleicht auch noch halbwegs da ist, was die Clippers dann draus machen und wie du sagst, ob er Spiele dann am Ende beendet, ob es dann funktioniert, wie es dann aussieht, wenn Kawhi den Ball eher in der Hand hat und Westbrook dann mit auf dem Feld ist und halt eben, ich glaube nicht, dass er jetzt das Cutten groß lernt, oder ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass er jetzt das Cutten und die Bewegung abseits des Balls auf einmal irgendwie drauf hat. Keine Ahnung, es sind auch schon unfassbarere Dinge passiert, aber bin ich mal gespannt. Aber ob man dann sagt, okay, nee, jetzt passt es halt nicht, weil das Spiel wird statischer und dein Gegenspieler, auch wenn du an der Dreierlinie stehst, steht halt dann eventuell Kawhi im Weg. Und dann kannst du es ja immer noch anders machen. Aber wie du sagst, dann setzt du halt einen Minimumspieler auf die Bank und setzt keinen 45 Millionen Dollar Spieler auf die Bank. Deshalb, ja. Find's okay, bin gespannt. Und wir werden sehen. Und damit, da wir ja 15 Teams zu besprechen haben, Richtung Osten. Und wie immer fangen wir unten an. Und ich bin gespannt, ja gut, welches Tier ist ja dann irgendwie klar, aber wie du es genannt hast, A und B, wie viele Teams du zusammengepackt hast.
Das heißt Lügendrama, Wembanyama. Und es sind aktuell die Hornets und Pistons drin. Ich war versucht, die Pacers auch reinzupacken und dachte mir aber, bei meinem Freund Tyrese ist mir das noch ein bisschen zu hart. Deswegen warte ich da jetzt noch ein paar Tage, aber wahrscheinlich ist er in ein, zwei Wochen auch drin, weil über die letzten so, ja, anderthalb Monate rum war Indiana wahrscheinlich schon eher das schlechteste Team von allen. Also ich glaube, was haben sie, oder wobei, ich will den San Antonio Spurs nicht zu nahe treten, aber die Pacers haben, glaube ich, zwei ihrer letzten 17 gewonnen oder so. Irgend so eine schöne Zahl.
Zwei ihrer letzten 10 sogar.
Okay, aber das macht's ja nicht besser. Das heißt einfach nur, dass sie vorher auch noch mal 7 Spiele am Stück verloren haben, bevor du jetzt die 10 damit mit anfängst. Aber wo wir diese Zählung ansetzen, ist im Prinzip Wumpe. Auf jeden Fall waren sie über diesen Zeitraum nicht besonders gut.
Das ist korrekt.
Ich würde es jetzt mal darauf beschränken. Und jetzt, sie haben halt keinen Ausverkauf oder irgendwas in der Art gemacht. Sie haben ja Buddy Hield immer noch behalten, Miles Turner sowieso, nachdem sie den Vertrag verlängert haben. Das heißt, jetzt, wo Halliburton auch wieder fit ist, könnten sie das unter Umständen auch wieder so ein bisschen umdrehen. Deswegen habe ich da noch so ein bisschen mit Vorbehalt. Sie haben sich ja diesem Jay Crowder Trade beteiligt und dafür Jordan Nwora bekommen und George Hill. Mal gucken, ob das irgendwie so ein bisschen stabilisierende Faktoren vielleicht noch für sie sind. Und eigentlich sind sie in Bestbesetzung jetzt nicht so schlecht wie Detroit und Charlotte, aber wer weiß, wenn die Prioritäten anders gesetzt sind, dann könnten sie halt jetzt auch locker einfach in dieses in dieses Wembanyama-Tier reingeraten. Wie hattest du das gruppiert?
Ich habe es ähnlich. Ich habe die Magic noch mit reingenommen, weil ich Lottery mit unterschiedlichen Vorzeichen habe ich es genannt. Sehr unspektakulär. Aber weil ich jetzt davon ausgehe, dass keins dieser Teams irgendwie Richtung Play-In oder Playoffs geht.
Und why not?
Weil ich glaube, dass selbst die Magic es schwer haben werden. Maximal könnten sie vielleicht die Wizards noch irgendwie packen, aber ich glaube, weil die Raptors, da kommen wir später auch noch dazu, mit Pirtle besser aussehen. Und dann glaube ich nicht, dass sie da noch oben mit reinkommen. Aber die Magic wären das einzige Team, bei dem ich jetzt sagen würde, okay, könnte passieren. Die Frage ist, wie sehr du jetzt diesen Push haben willst oder ob du sagst, komm, der Draft ist noch relativ tief. Und wir jetzt irgendwie im letzten Saisonviertel, da irgendwie nochmal den großen Push zu machen. Vielleicht kann auch sein, dass du dir überlegst Richtung Entwicklung der jungen Spieler, weil du ja schon, also im Fall der Magic, einen sehr, sehr guten Kern hast einfach, der in den nächsten Jahren dir schon ziemlich viele Möglichkeiten öffnet, gerade auch mit Markelle Fultz, der ja seit er wieder da ist, ja schon ein bisschen länger wieder da, aber der halt sehr, sehr gut wieder reingefunden hat, und dann hast du ja noch jemanden dazu quasi. Und deshalb, vielleicht sieht es bei den Magic ein bisschen anders aus, ist die Planung etwas anders. Ich bin halt gespannt, ob der Push stattfindet. Und bei den Pacers, eben, ich meine, dass sie so schlecht waren, lag ja daran, dass Halliburton verletzt war und die Offense halt ohne Halliburton einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Die Frage, was hat dann wirklich nicht funktioniert, was war dann auch so ein bisschen seize the moment, zu sagen, okay, unser bester Spieler ist jetzt raus, wir spielen weiterhin, aber ja, ich meine, so ein hoher Draftpick schadet dies ja auch nicht. Wahrscheinlich so 100, also nicht, dass sie ja nicht mehr zu 100% gespielt haben, aber wenn der Fixpunkt der Offense rausgeht, der halt sowohl scored als auch halt die ganze Sache orchestriert, wie wir ja auch damals im Sehtest gesagt haben, dann wird es natürlich schwierig. Und ich habe eben deswegen andere Vorzeichen, weil die Pacers ja trotzdem gut aufgestellt sind irgendwie. Also A, haben sie Spieler, sie haben Spieler wie Hield und Turner, die einerseits heute ihnen weiterhelfen können, die andererseits aber eventuell auch halt für andere Teams interessant sein könnten und dann wiederum Spieler zurückbringen, die noch besser passen, wie auch immer, oder die sie noch interessanter finden. Sie haben Halliburton damit halt irgendwie quasi mit ihren Eckpfeiler. Sie haben Mathurin, sie haben Nembhard, also da ist ja schon relativ viel. Dann hast du die Pistons, habe ich noch mit rein. Da ist halt Cade raus, und da Cade raus ist, lief auch mit Cade nicht optimal. Komische Verletzung bei Cade. Aber ja, Pistons sind auch so ein bisschen Try and Error. Find's gut, vor dem Wembanyama-Draft erstmal einen Big Man aufzustocken.
Da haben sie jetzt jede Menge.
Ja, da haben sie jede Menge mit James Wiseman und Duren und Stewart und Bagley. Ich glaube, Wembanyama würde trotzdem starten, sollten sie den ersten Pick bekommen. Ich glaube, sie würden auch
Wembanyama trotzdem Chance nehmen.
Ich glaube, er hätte eine Chance.
Kann sie auch zum Shooting Guard machen.
Ja, genau. Ich finde es auch interessant, so, weil sie ja quasi, Scoot Henderson ist ja so quasi den viele als, also an nächster Stelle sehen. Im Backcourt haben sie ja mit Ivy, mit Cade, ja, sind sie auch schon nicht schlecht aufgestellt. Also trotzdem gehst du natürlich dann normalerweise nach Best Player Available. Aber ist dann die Frage, ob sie dann irgendwie versuchen, irgendwas Richtung Flüge zu machen. Keine Ahnung, aber da bin ich, ist Zukunftsmusik. Die Pistons grundsätzlich ohne Cade sowieso wollen nicht viele Spiele gewinnen.
Ja, und da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Da packst du halt Cade auf die 3. Also,
ja, genau. Also,
ein großer Dude.
Also, wie gesagt, ich bin jetzt auch im Draft nicht drin, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wer da noch kommt und wer da noch reinpassen würde und wie es dann noch genau aussieht. Aber ob es dann halt so einen Überraschungspick gäbe, von wegen, hey, aber eigentlich bräuchten wir doch einen Wing, weiß ich nicht. So.
Ja, ich glaube, dafür sind die beiden
zu gut.
Sind die beiden zu gut, ja. Also zu krasse Talente, als dass man das machen würde.
Also, dass sie Wembanyama nicht an 1 nehmen, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das ist eher gut, aber wir haben ja Marvin Bagley, also brauchen wir Wembanyama. Ich glaube nicht, dass der Gedankengang irgendwo einmal bei Weaver irgendwie durch den Kopf schießt, aber
nee. Der Mann liebt Picks. Das hat er jetzt wieder bewiesen. Und er liebt gescheiterte Nummer 2 Picks. Also auch da, vielleicht wird es dann irgendwann, wenn bei Scoot Henderson aus irgendeinem Grund es doch nicht klappt, oder nicht in Detroit landen, ein paar Jahre später würde er dann in Detroit landen.
Möglich. Aber das trotzdem finde ich bei allen drei Teams, die wir bis jetzt genannt haben, deswegen auch bei mir so ein bisschen unterschiedliche Vorzeichen, also ist schon was da oder ein bisschen mehr da, auch wenn es teilweise wirklich überhaupt nicht gut läuft. Und dann hast du halt noch die Hornets, die zwar LaMelo haben, aber sonst halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, finde ich jetzt.
Ja, es ist, also die haben ja eigentlich schon auch ein paar ganz gute Veteranen, aber es ist halt nicht so ganz klar, mit wem man noch wie viel anfangen kann. Ja. Also das deswegen finde ich auch, dass man die Situation, ja, wobei, an sich, sie haben schon auch einen sehr guten jungen Spieler, ne? Aber trotzdem wirkt es da einfach noch ein bisschen problematischer.
Deshalb, ja, wie gesagt, Hornets finde ich irgendwie schwierig.
Ich würde aber noch mal ganz kurz auf die Magic zurückkommen, weil, also ich meine, ich habe die mit den Pacers zusammen in einem Tier so auf der Kippe.
Ja.
Und ich habe aber dieses Tier letztendlich mit den Dreien darüber quasi zusammengefasst, weil das für mich alles quasi noch lose die Play-in-Bubble ist, weil so viele Spiele trennen die jetzt alle nicht. Mhm. Und die Magics sind so über die letzten Wochen jetzt schon eher eins der konstanteren Teams aus dieser Gruppe gewesen. Also hatten jetzt, glaube ich, irgendwie über die letzten 15 Spiele, davon haben sie 8 gewonnen, also knapp über 500, irgendwie auch mit einem stabilen Net-Rating. Fultz hast du angesprochen, gefällt mir in letzter Zeit gut, hat auch dann, also mit ihm und Gary Harris plus dann die Forwards wirkt das alles dann doch ein bisschen normaler, nicht mehr ganz, also auch wenn mir das ja zu Saisonbeginn sehr gut gefallen hat, dass sie einfach nur mit großen Leuten gespielt haben, aber also gerade Bol Bol, so sehr er auch gefeiert wurde, ist halt schon jemand, der eigentlich limitiert eingesetzt werden sollte, glaube ich. Und das ist, also seine Rolle ist kleiner geworden. Dafür hat man jetzt irgendwie Jonathan Isaac nach Jahrhunderten wieder zurück, der, sagen wir mal, ein schwieriger Typ ist, aber dafür defensiv natürlich irgendwie sofort wieder eine ziemlich große Qualität einbringt. Wendell Carter war lange verletzt, ist dann wieder da. Und im Moment gefällt mir das Team halt schon ganz gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt nicht zumindest irgendwie, also gerade mit den Bulls oder so, schon noch zusammengruppieren würde. Also es kann gut sein, dass letztendlich beide nicht ins Play-In kommen. Aber also momentan sehe ich die jetzt nicht irgendwie viel schlechter aufgestellt, muss ich sagen.
Nee, das auch nicht. Ich habe nur die Bulls in einem eigenen Tier, beziehungsweise noch mit einem anderen Team, weil es ist tatsächlich dann so ein bisschen so eine Mischung. Weil einerseits bei den Magic gehe ich jetzt aufgrund all der Dinge, die ich vorhin gesagt habe, aus, dass die Tendenz eher Richtung Lottery geht, so, weil, ne, also aufgrund der Teams vorne dran und der eigenen Ausrichtung. Und bei den Bulls ist es so ein bisschen so dieser Realitätsverlust oder was auch immer genau da der Plan ist oder der Owner, der sagt, wir müssen auf jeden Fall, keine Ahnung, selbst wenn wir ein Auswärtsspiel haben, vielleicht können wir Public Viewing im United Center machen fürs Play-in und da nochmal Kohle abstauben oder was auch immer. Aber es ist halt so,
wie wär's mit Live-Versionen vom Podcast, vom Pat Beth Podcast? Wenn man den im United Center macht, dann kann man sicherlich auch noch ein paar Tickets
verkaufen. Absolut.
Vielleicht die Hälfte davon an Reinsdorf oder zumindest irgendwie ein Drittel.
Genau.
Hat sich das auch gelohnt.
Genau, man muss als Revenue-Möglichkeit muss man alle ausschöpfen.
Das ist dann Amortisierung dieses Buyout-Deals
quasi. Genau. Nee, und deshalb, also die Bulls sind halt für mich eine eigene, also die Magic sehe ich jetzt perspektivisch einfach Richtung Ende der Saison eher in der Lottery. Einfach nur so aufgrund der Umstände. Und bei den Bulls ist, finde ich, die Bulls sind halt irgendwie eine Geschichte für sich. Deshalb sind sie in einem eigenen Tier. Am Ende könnte es sein, dass die beiden in der Lottery sind und die Magic dann 2 Picks haben. Es kann auch sein, dass die Bulls einen Pick haben, was meiner Meinung nach nicht dumm wäre, so, wenn das Ziel jetzt ist, weil es ist beides jetzt nicht befriedigend, wenn du ins Play-In kommst und nach einem Spiel raus bist oder nach 2. Oder wenn du halt in die Lottery gehst und dann einen Pick weggeben musst, aber nur aus Angst, dass du jemand anderem einen Pick geben musst und dann blöd dastehst, dir eine große Chance verbauen, nur und ohne wirklich eine sehr, sehr interessante Alternative zu haben, finde ich Quatsch mittlerweile. Also Stand jetzt. Vor Anfang der Saison ist natürlich was anderes, aber wenn man jetzt so sieht, wie es jetzt läuft, genau. Deswegen habe ich sie nicht im selben Tier, aber sie sind natürlich leistungsmäßig oder beziehungsweise, was die Spieler angeht, sehe ich die Magic sogar besser als die Bulls. Perspektivisch und,
ne? Ja, perspektivisch auf jeden Fall. Ja. Und so jetzt gerade ist es für mich eine spannende Frage. Also, weil momentan sind so, ist DeRozan auf jeden Fall noch der beste Einzelspieler aus der Gruppe und auch Vooch war in letzter Zeit echt gut. Also bei allem Slender, den ich auch immer gerne auf ihn niederregnen lasse, der, glaube ich, über die letzten 20 Spiele irgendwie 20-13 im Schnitt aufgelegt bei auch guter Effizienz und so. Also der ist ja trotzdem in einer guten Saisonphase und so, aber es ist halt trotzdem bei den Bulls ein bisschen schwer, eine Richtung zu erkennen. Und bei den Magic, denke ich, die haben halt schon super viel Talent und es wächst irgendwie immer mehr zusammen. Und es könnte darauf hinauslaufen, dass sie jetzt am Ende schon irgendwie vor den Bulls landen und den Pick bekommen. Vielleicht auch nicht, aber
ja.
Sie haben halt, glaube ich, da sie schon zwei echt hochkarätige junge Spieler haben, ist es bei ihnen vielleicht ein kleines bisschen weniger nötig, eigentlich jetzt da dann noch irgendwie einzureißen oder so. Die können halt die Jungen auch erstmal machen lassen.
Ja, genau.
Ja. Und deswegen sehe ich da jetzt auch nicht eine große Kursänderung oder so. Aber okay, dann, also die Bulls habe ich, also eigentlich geht es jetzt um 5 Teams, die ich sag dir einfach mal kurz, wie die Titel dafür sind. Mhm. Too Late to Blow It Up, Blew It Up und Hawking Around. Bei Blew It Up und Hawking Around sind jeweils ein Team. Und in Too Late to Blow It Up sind 3 Teams drin.
Too Late to Blow It Up. Bulls sind Too Late to Blow It Up.
See.
Wizards?
Ja. Zuletzt übrigens eins der besten Teams der Liga. Was ich auch irgendwie super unterhaltsam finde. Das sind halt die Wizards. Die Auf- und Ab-Wizards. Und der Kampf um Platz 10 ist für sie einfach immer etwas, das sie motiviert. Und das das zeigen sie im Moment mal wieder eindrucksvoll.
Ja. Also von daher, ne? Und jetzt noch ein drittes. Too Late to Blow It Up.
Ja, sind halt die Raptors. Also heißt ja nicht unbedingt, Raptors, dass ich da denke, sie hätten es jetzt machen müssen. Aber es gab ja halt lange die Gerüchte und dann haben sie es nicht gemacht, sondern waren stattdessen Bayer, haben sich den alten Nowitzki geholt.
Und
mit ihm auch direkt dominante Leistung gezeigt in einem seiner ersten Spiele. Und da zeigt die Kurve eigentlich nach oben. Und wahrscheinlich, also die anderen beiden Teams, die jetzt hier quasi noch so mit in dieser Play-in-Bubble drin sind, sind für mich die Hawks und die Nets. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Raptors eigentlich das beste Team aus dieser Gruppe sind, aber ich dachte das auch vor der Saison und habe sie da falsch und zu gut eingeschätzt, als sie dann wirklich waren. Deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen vorsichtig und habe sie dann stattdessen einfach da mit in diesen Kuddelmuddel reingepackt.
Ja, ich habe da noch ein bisschen unterteilt und habe dann und habe quasi den Bulls und den Wizards das Tier No Man's Land in Denial zugewiesen. Weil sie irgendwie so richtig, über die Wizards haben wir letztens im Mailbag schon gesprochen und ja, jetzt gerade läuft es wieder sehr, sehr gut. Trotzdem irgendwie gefühlt ist das Ceiling dieses Teams nicht so wahnsinnig hoch. Also man weiß halt auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, eigentlich fänden wir einen Neuanfang recht charmant, indem du auch sagst, okay, wir versuchen jemanden, ein Team für Bradley Beal zu finden und dann halt irgendwie mal ja wirklich neu aufzubauen und nicht halt irgendwie diesen, ja, immer irgendwie versuchen, Lücken zu stopfen und am Ende dann aber wirklich den großen Sprung nicht zu schaffen. Und genau, und bei den Bulls, so wie es jetzt steht, gehen sie nirgendwo hin. Also, das ist einfach, und die Problematik im Sommer habe ich ja schon angesprochen, jetzt eben Patrick Beverley.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz über Patrick Beverley sprechen. Also, was erwartest du dir von ihm jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er nicht dein Lieblingsspieler ist? Aber kannst du eine Logik dahinter erkennen, warum sie jetzt ihn geholt haben?
Die Problematik an der Logik. Grundsätzlich sehe ich mal, dass es ja irgendwie schon ein Move ist, der sie ja irgendwie besser machen soll. So. Also er passt jetzt dadurch, dass sein Wurf dieses Jahr nicht wirklich existent ist, dadurch, dass er jetzt kein traditioneller Playmaker ist, passt er nicht wirklich mit rein. Man kann auch argumentieren, dass du mit Caruso einen besseren Point-of-Attack-Defender schon im Kader hast. Du kannst auch damit argumentieren, dass Ayo eigentlich auch ein guter Point-of-Attack-Defender ist und Beverley die Schwächen Ayos nicht wirklich ausgleicht, sozusagen. Er ist jetzt kein Spieler, der quasi, den du jetzt reinnimmst und der dann quasi der Starting Five zum Beispiel, dass genau die Dinge gibt, die Ayo ihr nicht geben kann, spielerisch. So, trotzdem, so wie er da ist, ein Veteran, kann ich mir schon vorstellen, dass die Idee halt ist, okay, wir haben da jetzt noch wir brauchen noch einen Point Guard, nachdem ja Lonzo eben jetzt, gestern wurde ja offiziell gemacht, dass Lonzo dieses Jahr nicht mehr spielt. Was dann sonst so irgendwie berichtet wird, bleibt weiterhin kryptisch. Also die Frage ist halt mittlerweile, okay, er kriegt jetzt nochmal quasi ein halbes, dreiviertel Jahr mehr Zeit. Die Frage ist, was sich dann verändert, wenn sich jetzt im letzten Jahr nichts verändert hat sozusagen und auch in den 4 Monaten, 5 Monaten nach dieser OP so wenig verändert hat, dass es halt immer noch keinen Sinn ergibt, dass er spielt. Das heißt, zu sagen, wir holen noch einen Point Guard rein. So, was ich mir halt vorstellen kann, wie gesagt, vorher leichte Ironie, dieses Team hat halt genau 0,0 Feuer. Also es ist halt einfach so, ne, und da jemanden reinzuholen, der halt genau das mitbringt, kann ich irgendwie nachvollziehen, kann ich dann sogar auch perspektivisch nachvollziehen, dass dann vielleicht du sagst, wir brauchen da jemanden, der halt nachhaltig was entfacht und gerade auch bei unseren Jungen was entfacht. Und wenn halt Patrick Beverly nur einen Funken seines Selbstvertrauens an Patrick Williams abgibt, dann ist schon auch sehr, sehr viel geholfen. So. Und das, wenn du so denkst, dann kann ich es einerseits irgendwie nachvollziehen, dass es irgendwie auch perspektivisch ist, einfach so ein bisschen Dog mit reinzubringen. Es ist halt trotzdem zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie besser werden, ergibt halt eigentlich überhaupt keinen Sinn für mich. Weil einfach, weil ich, wie ich es vorhin gesagt habe, du gehst, meiner Meinung nach, gehen sie nirgendwo hin. Nicht jetzt und auch nicht im Sommer, weil wir dann an dem Punkt sind, verlängerst du wirklich mit Vooch, willst du Vooch wirklich halten, so gut er in letzter Zeit gespielt hat, nur dann musst du ihm ja wieder einen neuen Vertrag geben. Je nachdem, wie der strukturiert ist, je nachdem, wie der aussieht, bindet der dir dann wieder die Hände und wir sind halt immer noch an einem Punkt, an dem wir einen Center haben, der gut ist, der aber halt auch ganz klare Schwächen hat oder dich halt, was heißt ganz klare Schwächen, der dich halt auch limitiert als Team. Das heißt, willst du nur, um nicht zu sagen, wie gesagt, ich finde Fehler schwierig, weil die Lonzo-Situation, glaube ich, einfach, die war nicht vorhersehbar und die auch sehr, sehr vieles schlechter erscheinen lässt, als es am Ende ist, was die Entscheidung angeht. Trotzdem, was machst du damit im Sommer? Was machst du mit Ayo? Was machst du mit Kobe? Das ist momentan einfach wahnsinnig schwierig und ich glaube, meiner Meinung nach, das Klügste wäre jetzt gewesen, zu sagen, okay, wir, ist natürlich schwierig mit DeRozan, mit Levine, aber wir versuchen jetzt tatsächlich mal den Ball mehr vor allem Patrick Williams zu geben, der sich bei aller Kritik und bei aller Kritik vor allem an seinen schwankenden Leistungen, der bei aller Kritik an seiner, auch berechtigten Kritik, an seiner Passivität im Laufe der Saison wirklich gesteigert hat und der immer wieder halt diese Flashes zeigt, der aber halt einfach aufgrund der Struktur, und das ist jetzt nicht der Grund, so okay, eigentlich wäre, wenn Patrick Williams jetzt bei der Magic spielen würde, wäre er jetzt the next Superstar, aber aufgrund der Struktur nicht die Möglichkeiten bekommt, sich diese Sicherheit zu holen, die er vielleicht irgendwie bräuchte. So, könnte ein Faktor sein. Und einfach zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Es ist wurscht, wir haben 6 in Folge verloren. Wir haben 3 der letzten 10 nur gewonnen. Es ist einfach Play-in, geht immer in immer weitere Ferne. Und wir können unsere Chancen, dass wir unseren Pick in einem Draft behalten, der als sehr, sehr gut gilt, können wir erhöhen, wenn wir die Spiele nicht gewinnen. Und gleichzeitig können wir noch sehen, was Patrick Williams einerseits vielleicht zu leisten imstande ist, wenn er den Ball öfter bekommt. Andererseits können wir ihm auch halt diese Reps geben, die er brauchen könnte und können ihn mehr involvieren und müssen jetzt nicht irgendwie versuchen, halt noch jemanden, noch einen Veteranen reinzuholen, der uns besser macht. Ein Punkt. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist Williams, Beverly auch wirklich dazu da, einfach so ein bisschen Mentalität reinzubringen und ja, dadurch auch Williams weiterzuhelfen. Wie gesagt, mein Ding wäre, lass Williams spielen, lass meinetwegen auch Dalen Terry spielen, der halt defensiv Ansätze zeigt, der halt, ja, dessen Wurf definitiv Arbeit braucht, habe ich ja schon mal gesagt. Und ja, weil Williams, ich meine, defensiv ist er mittlerweile richtig gut. Also sowohl im 1 gegen 1 als auch als Help Defender. Und er hat ja auch ein gewisses Repertoire, das er aber, also offensiv, bei dem ich immer so das Gefühl habe, er traut sich nicht richtig, er will irgendwie keinen Fehler machen, macht dann vielleicht am Ende erst recht einen Fehler, weil er irgendwie eine Aktion abbricht und dann einen blöden Pass rausspielt oder den Ball zu schnell loswerden will, wenn es eigentlich gar nicht passt. Und da wäre ich halt, das wäre jetzt so mein Fokus. Wie gesagt, aber auch nicht einfach, wenn halt Zach LaVine rumläuft, der gerade einen Max-Vertrag unterschrieben hat und DeMar DeRozan, der halt auch Basketballspiele gewinnen will und halt auch seine Würfe haben will. Also ist mir schon bewusst, ich weiß, ja, das Signal dieser Verpflichtung von Patrick Beverly ist halt, da frage ich mich noch ein bisschen, wo es in welche Richtung gehen soll.
Ja, es ist halt, man muss es nicht sinnvoll finden, aber es ist halt die Direktive der Franchise irgendwie, wir tun alles, damit wir halt das Play-In doch noch irgendwie erreichen. Ne? Ja. Also das ist halt dadurch Direktive erkennbar. Und ich kann auch verstehen, warum man sich einredet, dass Beverly einem dabei hilft. Also einfach gerade wegen dieser Mentalität. Ich glaube halt einfach, dass er als Spieler eigentlich nicht weiterhilft. Und da ist es dann halt so ein bisschen die Frage, ob er jetzt Minuten übernimmt oder ob er mehr so der Udonis Haslem Chicagos wird. Und vielleicht will man auch, also ich meine, sie waren ja über die letzte Zeit, auch wenn sie insgesamt nicht gut waren, waren sie ja defensiv gut. Und vielleicht ist ja der Plan, machen wir Caruso und Beverly Point of Attack zusammen. Das war einfach richtig eklig. Ja. Hab dahinter brutale Rim Protection durch Vooch. den König auf dem Flügel mit Patrick Williams. Also keine Ahnung, vielleicht denken sie wollen jetzt noch mehr auf Defense setzen, aber ich kann mir auch bei Beverly vorstellen, dass er im Endeffekt gar nicht so viel spielen wird.
kann ich mir auch vorstellen. Das Ding ist halt, ich hätte halt, wie gesagt, da wäre ich halt eher so an dem Punkt, dann, weil Mentalität, und zwar irgendwie auch auf eine positive Art, bringt Dalen Terry halt auch für 5 mit so. Also dann.
Ja gut, aber also, das ist ein Rookie, auf den hört ja niemand. Ja
genau, aber dann.
Auf Beverly hört wahrscheinlich auch niemand, aber den kennen sie wenigstens schon.
Ja, aber der Punkt ist doch, die Mentalität, die du installieren willst, DeRozan dürfte davon nicht mehr zu viel mitbekommen, weil ich nicht glaube, dass er noch ewig bleibt. Ja. Vooch ist auch die Frage und Lavine bin ich auch mal gespannt. Das heißt, eigentlich dann halt lieber die Jungen vielleicht so ein bisschen mehr, mehr eine gemeinsame Basis bauen lassen. Aber wie du sagst, vielleicht ist es auch einfach total wurscht im Endeffekt fürs Spielerische. Und es ist einfach nur, du hast noch jemanden zusätzlich, der halt so ein bisschen so dieses, ja, bösartige mit dieses bösartige Feuer entzündet. Zusätzlich, weil Dalen Terry ist ja eher so das enthusiastische Feuer und Patrick Beverly so das, weißt du, dann hast du quasi Yin und Yang und dann, ne?
Und also bei aller Pat Bev Liebe, er war bei Minnesota wirklich ein ganz, ganz positiver Einfluss, glaube ich.
Ja, und vielleicht
auch mehr mental als spielerisch, aber auf jeden Fall hat er dem Team ja schon geholfen, glaube ich.
Und vielleicht ist das der Hintergedanke. Ja, also weil es ein junges Team war, bei dem eigentlich ähnliche Dinge in Frage gestellt wurden.
Mit lethargischen Stars. Ja. Towns und Levine sind doch eigentlich quasi große und kleine Kopien voneinander.
Ja. Da waren ja auch zusammen in Minnesota.
Eben.
Also vielleicht, ne?
Ich meine, Vooch und Towns auch eine gewisse lethargische Ähnlichkeit. Aber du weißt, was ich meine. Vielleicht ist das einfach die Blaupause.
Vielleicht ist es so. Und dann ist es am Ende gut.
Ja. Okay. Chicago erreicht auf jeden Fall Platz 10.
Nein. Orlando darf gern vorbeiziehen und dann, ne?
Ja, ich meine, also momentan sind es ja Atlanta, Washington und Toronto. Und Miami ist auch noch auf dem Play-in-Platz, aber da glaube ich nicht, dass es dabei bleibt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie eins dieser Teams krass Bäume ausreißt oder sich total abhebt gegenüber den anderen. Ne? Also deswegen ist es ja alles irgendwie auch noch möglich. Das ist, glaube ich, aus deiner Sicht das große Problem, aber es ist halt noch möglich.
Genau. Ja, weil ich meine, es bringt ja wirklich nichts. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, boah, geil, wir kommen jetzt ins Play-in und dann sammeln wir ein bisschen Erfahrung und nächstes Jahr, dann machen wir im Sommer, wie gesagt, Trades hin oder her, ne? Vielleicht sehe ich es gerade auch etwas zu einseitig, aber ich sehe nicht den Weg, dass du sagst, und im Sommer machen wir dann den Deal und dann bauen wir auf dem, was wir jetzt haben, auf. Das sehe ich jetzt gerade halt irgendwie nicht so richtig. Zumindest in der Herangehensweise. Wenn du jetzt sagst, okay, Patrick Williams, mach einfach mehr, uns reicht dann trotzdem fürs Play-in und dann im Sommer, ne, dann ist wieder was anderes. Aber so wie es jetzt ist, ja. Aber es kann auch sein, dass das halt der Masterplan des Jerry Reinsdorf ist. Man weiß es nicht. Immer schön, ne? Die Karotte vor der Nase.
Wie schon. Ja. In 20 Jahren haben wir auf jeden Fall The Last Dance 2 über diese Saison dann.
Genau.
Der Run aufs Play-in-Turnier. Der letzte große Wutschtanz. Ja. Nee, okay. Da sind wir uns letztendlich einig. Würdest du auch sagen, dass Toronto aus der Gruppe wahrscheinlich am meisten Potenzial hat? Oder?
Ja, definitiv. Also gerade jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt mit Poeltl, weil das halt ist jetzt. Es ist ein bisschen auch wie bei Lonzo. Er ist jetzt nicht der Superstar quasi, der jetzt die Spiele übernimmt und die Spiele gewinnt. Aber er bringt halt mit dem, was er mitbringt, Snübbelstück, ne? Quasi ist halt, dadurch ergibt das ganze Team einfach mehr Sinn. Und ich glaube, jeder Einzelne funktioniert da ein bisschen besser. Und wie gesagt, es war bei Lonzo ja genauso das Ding. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Lonzo ist einer der 5 besten Point Guards der Liga, aber er hat halt einfach in diesem Team wahnsinnig viel Sinn ergeben und so könnte ich es mir bei Poeltl halt eben auch vorstellen. Und deswegen glaube ich, ist Toronto, weil ich habe sie in einem Tier mit den Hawks und dann auch den Heat, wobei ich die Heat da eigentlich mit rausnehme, ich habe sie die 3 Fragezeichen und das Grauen des Play-In genannt, weil es halt so 3 Teams sind, bei denen ich mich frage, weshalb sie da sind. Was ist vom Talentlevel her? Vom Talentlevel. Es gibt natürlich Gründe, aber und weshalb sie es einfach nicht zusammenkriegen. Und genau, deshalb würde ich jetzt den Raptors definitiv auch am meisten Potenzial bescheinigen. Und sonst muss man halt schauen, was dann im Sommer passiert, ne? Mit Van Vliet mit Anunoby, der dann ins letzte Vertragsjahr geht, glaube ich, bevor er eine Player-Option hat. Also die ganzen Themen sind natürlich nur aufgeschoben. Oder siehst du es mit den Raptors irgendwie anders?
Nö, also ich denke zwar, es hätte auch Gründe gegeben für sie, um quasi was aufzulösen oder was zu verändern, aber sie waren jetzt schon vor der Deadline, ging das ja schon langsam wieder mehr in eine bessere Richtung. Also sie haben wieder mehr Spiele gewonnen. Eigentlich ist das, also wir haben ja während der Saison auch öfter drüber gesprochen und öfter drüber gerätselt, warum es eigentlich so schlecht läuft, weil wir beide ja auch der Meinung waren, dass die jetzt nicht schlecht besetzt sind, also dass die eigentlich gute Leute hatten. Und insofern konnte ich das schon auch irgendwie verstehen, dass sie dann halt sagen, okay, dann lass uns lieber versuchen, jetzt doch nochmal irgendwie anzugreifen, wenn wir das Team doch ein kleines bisschen konventioneller aufstellen. Und das ist es halt einfach, wenn jemand wie Poeltl jetzt reinkommt, der halt einfach ein sehr guter Ringbeschützer ist, der ein sehr guter Defensiv-Rebounder ist, was halt einfach Themen waren, die ihm total gefehlt haben. Und man konnte es jetzt schon sehen, also bisher, wenn er gespielt hat, war die Defense halt einfach richtig gut. Mhm. Und bisher war das immer so, okay, die haben viele theoretisch gute Verteidiger, sie haben auch viele, also auch wirklich gute Verteidiger, aber sie hatten halt keine konstant gute Team-Defense. Woran man das dann festmachen will, ist schwer zu sagen, aber ich glaube halt schon, dass ihnen teilweise so ein bisschen der Anker in der Mitte gefehlt hat und der ist jetzt da. Und so probiert man das jetzt erstmal und dann dadurch, wie du schon gesagt hast, werden jetzt Entscheidungen nicht irgendwie, die müssen immer noch getroffen werden und das passiert dann im Sommer, aber bis dahin kannst du halt vielleicht noch ein paar mehr Eindrücke sammeln. Kannst noch mal sehen, okay, wie ist die Kombination Barnes-Siakam, wenn du halt dazu auch noch einen traditionellen Center irgendwie mit drauf hast. Ja. Finden die sich da zurecht oder muss man da was verändern? Was ist mit Anunoby? Passt der da noch rein oder muss man da irgendwie einen Weg finden, wie man das aufbricht und auch mit Van Vliet und so. Die haben da, glaube ich, immer noch ziemlich viel zu tun, aber so für den Moment sind sie erstmal halt einfach ein besseres Team geworden. Und ich kann es schon irgendwie verstehen. Mal schauen, was da jetzt draus wird.
Ich glaube, es fällt einem halt auch einfach schwer, wenn man so viel Talent versammelt hat, wie sie ja irgendwie haben. Ich meine, Barnes spielt zwar jetzt keine überragende zweite Saison, aber er ist immerhin noch Rookie of the Year und Siakam hat sich ja auch nochmal gesteigert. Van Vliet hat auch schon was gezeigt. Also du hast halt einfach, oder Anunoby noch dazu, einen Spieler, den halt quasi nicht umsonst dann irgendwie jeder dann doch haben wollte, vielleicht nicht ganz so viel abgeben wollte, wie es die Raptors gern gehabt hätten, aber du hast halt so viel und sich, glaube ich, dann ohne zu versuchen, und eigentlich finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es eigentlich auch überhaupt, oder finde ich sogar eher gut, dass man sagt, okay, wir hatten hier klare Schwächen, eben die du gerade angesprochen hast, und versuchen jetzt erstmal einen Spieler zu holen, der diese Schwächen überdeckt oder beziehungsweise der uns diese Schwächen nimmt sozusagen und schauen, wie es dann aussieht, bevor wir jetzt schon sagen, ohne zusätzlich was probiert zu haben, sagen wir brechen es auf. Deswegen, ja, eigentlich finde ich, ergibt es für mich schon irgendwie Sinn. Man hätte natürlich auch den Coach entlassen können, ne?
Das hätte man auch machen können. Ich meine, es gab ja auch ein paar Stimmen, dass die Atmosphäre im Team einfach nicht besonders gut ist, was ja dann auch irgendwie ein bisschen mit erklären könnte, warum es bisher in dieser Saison nicht so gut war. Und ich glaube, dafür waren jetzt bestimmt diese ganzen Gerüchte, die es ja über die letzten Wochen und Monate ständig gegeben hat. Also von wegen, ja, hier Anunoby, der ist schon zu haben. Ja, Trent, der ist auch zu haben. Van Vliet wissen wir nicht, aber der ist wahrscheinlich auch zu haben. Ich glaube nicht, dass das gut war für die Atmosphäre.
Ja.
Deswegen bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber zumindest haben sie jetzt erstmal den Kollegen Krankenschwester behalten.
Ja. Anders als die Hawks mit dem Kollegen McMillan.
Ja. Würdest du Trae Young jetzt als Crypto-Nate bezeichnen?
Vielleicht. Ich meine, der Konflikt schwelte ja schon über Monate, ne?
Ja, eigentlich fast seit der ersten Halbsaison, die erfolgreich war. Danach war es ja irgendwie schon permanent immer irgendwas zu hören.
Ja. Und jetzt ist die Frage, jetzt mal ohne, also, dass die Hawks es nicht besser hinbekommen, als sie es bis jetzt geschafft haben, dass die Offense auch irgendwie nicht immer so richtig, dass da die Teile nicht ineinander greifen bei dem Potenzial, das sie haben, ist einerseits sicherlich Coaching, aber die Frage ist halt, wenn es permanent Probleme im Coach gibt, also wie schätzt du das denn ein? Also wie schätzt du auch Trae Youngs Rolle ein? So aus der ist ja immer aus der Distanz, ne? Deswegen soll es auch kein Young, siehst du, habe ich immer gesagt, Trae Young ist ein Depp, soll es jetzt nicht sein. Sondern eher so, ich find's interessant, dass sie seit dieser einen Halbsaison, die du gerade angesprochen hast, die in den Conference Finals endete, dass seither es halt einfach problematisch ist und dass sich seither irgendwie nichts findet, auch obwohl man jetzt noch jemanden dazugeholt hat, der irgendwie tendenziell auf eine gewisse Art passen könnte, sollte. Und irgendwie, ja, dass ein John Collins mittlerweile halt echt oder halt nie diese Entwicklung genommen hat, die man irgendwie erwarten konnte nach dem Beginn. Und ja, also was ist los bei den Hawks? Wie kann es sein, dass das Coaches es so schwierig haben? Und vielleicht, wie gesagt, ne, nicht, dass Nate McMillan keinen Anteil hat, also überhaupt nicht.
Das ist eine gute Frage, die sich vermutlich mit dem nächsten Coach dann irgendwie vielleicht nach und nach beantworten wird. Also wenn, es gibt ja jetzt Gerüchte, dass Quinn Snyder irgendwie der Top-Kandidat ist, der in Utah ja schon Erfolg hatte und wirklich sehr gute Offensiven auch teilweise zusammengestellt hat. Da bin ich halt, das ist dann halt schon, wenn Trae Young auch dann nicht gewillt ist, sich beispielsweise ein bisschen mehr abseits des Balles zu bewegen und solche Sachen, dann da kann man da schon ein paar mehr, also kann man noch ein bisschen deutlicher sagen, das ist auf jeden Fall auch mit seinem Verdienst, weil jetzt gerade in dieser Saison finde ich es ein bisschen kompliziert. Einerseits sehe ich auf jeden Fall Kritikpunkte bei Trae und es ist auf jeden Fall ein Problem, dass das jetzt der zweite Coach ist, der eigentlich mehr oder weniger wegen einem offenen Konflikt mit Trae Young nicht beim Team geblieben ist. Also das ist jetzt halt einfach so. Und diese Punkte, dass er sich halt beispielsweise am Anfang der Saison in ein paar Spielen versucht hat, quasi Offball aktiv zu sein und dann einfach damit aufgehört hat und es auch keinen Grund mehr gab, das irgendwie zu tun. Das ist ein Problem. Gleichzeitig sehe ich auch bei McMillan das Problem, dass der halt bei jedem seiner Teams irgendwie bisher ganz schön altmodisch unterwegs war. Und wenn du dir anschaust, dass die Hawks die zweitwenigsten Dreier aller Teams nehmen und keine Abschlüsse am Ring haben, dafür aber sau viel aus der Mitteldistanz machen, da kannst du einerseits sagen, okay, DeJounte Murray fühlt sich da wohl in der Mitteldistanz, okay, ein Punkt. Aber alles andere, das sollte halt einfach nicht sein, wenn du dieses Personal hast. Und da stelle ich dann schon in Frage, wie viel davon ist das, was der Coach ansagt? Wie viel davon ist das, was die Spieler nicht machen wollen? Aber es passt halt offensichtlich nicht zusammen. Und also wenn du dir eigentlich das Personal und auch das Potenzial dieses Teams anguckst und dir auch dazu noch verdeutlicht, dass die letzte Saison, die ja auch schon total enttäuschend war, sie trotzdem die zweitbeste Offense der Liga hatten, dann kann das halt eigentlich nicht sein, dass sie da momentan mit eigentlich einem besseren Personal auf Platz 17 oder 18 stehen. Da ist halt offensichtlich einiges im Argen. Da ist auch offensichtlich atmosphärisch einiges im Argen gewesen. Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, Trae Young, das ist halt einfach ein Verrückter, mit dem kannst du nicht arbeiten. Aber sagen wir mal so, wenn es beim nächsten Coach auch wieder so läuft, dann komme ich vielleicht doch langsam in die Richtung. Also mal gucken, bin ich noch nicht, aber vielleicht kommt man dahin.
Ja, ich bin auch noch nicht an dem Punkt. Also wie gesagt, es ist jetzt eine Tendenz, beziehungsweise man kann auch eine Tendenz mit reininterpretieren. Oder ja, und dann ist halt auch die Frage, wie gesagt, du hast ja alle Dinge, die du angesprochen hast, dass die Offense nicht funktioniert, obwohl man Personal hat, dass die Offense so altmodisch ist. Und ich meine, man hat ja auch Fragen, als McMillan übernommen hat, ob das jetzt irgendwie so funktioniert, beziehungsweise wie das langfristig funktionieren soll. So, also und dann hatte man halt diese Halbserie, die halt einfach so gut war und dann, ja, das, wie gesagt, trotzdem, Hawks sind für mich einfach ein Mysterium. Haben wir deine Teams, haben wir damit durch, ne?
Nee, nicht ganz. Die Nets fehlen noch.
Stimmt, die Nets.
Weil die sind ja, also, die haben zwar schon 33 Siege und wären damit, 34, meine Güte. Lesen ist auch nicht einfach, aber sie sind damit eigentlich ergebnistechnisch, stehen sie ein bisschen über allen anderen, aber aus Gründen des Blow-Ups habe ich die jetzt mal ein bisschen mit in diese andere Verlosung mit reingenommen, weil ich eigentlich denke, sowohl die Knicks als auch die Heat, da habe ich deutlich mehr Vertrauen, dass die Saison stabil zu Ende bringen und am Ende vor ihnen landen und dann halt so diese Top-6-Platzierung erreichen werden, die halt den garantierten Playoff-Platz bedeutet. Also ich nehme an, die überholen die beiden, aber also die überholen beide die Nets, ja, meine ich. Wie siehst du die Nets jetzt gerade? Du hast sie da ja nicht drin gehabt.
Ich habe sie da nicht drin. Ich habe sie so aufgrund ihres Vorsprungs und einfach auch, weil sie so ein bisschen für mich wegen ihrer Unkonventionalität irgendwie interessant sind, habe ich sie so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Und einfach auch, weil ich jetzt bei den Heat, du hast ja schon gesagt, die haben sich deutlich gesteigert, irgendwie stabilisiert, sind allerdings in den letzten 10 auch nur bei 5-5. Und die Heat sind für mich halt auch so ein Fragezeichen, warum es so lange gedauert hat, bis sie überhaupt mal halbwegs in Fahrt gekommen sind. Also sie haben ja, wie gesagt, sie haben ja schon relativ viel aufgeholt, weil am Anfang lief es ja wirklich überhaupt nicht gut. Trotzdem ist es halt für mich, deswegen habe ich sie in diese drei Fragezeichen-Kategorie gepackt, weil ich einfach, weil es mich wundert. Also klar, wir hatten die Verletzten-Thematik, wir wissen, Jimmy Butler verpasst dann doch gern mal ein Spiel, Bam Adebayo verpasst mal ein Spiel, Tyler Hero verpasst mal ein Spiel, also sie haben halt schwer, haben es schwer, ihre Lineups zu spielen. Hatten sie die letzten Jahre halt auch. Kyle Lowry ist nochmal ein Jahr älter, trotzdem irgendwie wundert es mich bei dem Personal, das sie haben, dass sie halt da sind, deswegen habe ich sie in dem Tier. Die Nets habe ich im, weil es einfach auch so schön gepasst hat, habe ich im Tier New York Playoffs, frühes Aus. Und die Knicks, kein Slender, da sind einfach die Gegner zu gut.
Ja.
Und genau, die Nets finde ich einfach, ich finde sie interessant, weil ich jetzt gespannt bin, ja, wie eklig sie spielen und wie viele Teams sich mit diesem Look, der ihnen da präsentiert wird, wirklich schwer tun werden, weil er eben, wie gesagt, so unkonventionell ist. Und gleichzeitig noch, wenn sich, gut, Mikal Bridges wird jetzt nicht jedes Mal 40-Plus-Punkte auflegen, aber ich bin gespannt, wie diese Spieler halt, weil es halt im Prinzip ja alles, ja, es waren ja Rollenspieler vorher. Und wie machen die sich jetzt, wenn sie in der Hierarchie nach oben katapultiert werden, so auf einmal? Also wenn Bridges erste, zweite Option ist, vielleicht zweite Option ist, ne? Den Moody wird viele Würfe nehmen, Cam Thomas nimmt sowieso jeden Wurf, haben wir im Mailback besprochen. Aber genau, Cam Johnson wird sicherlich auch nochmal mehr Touches bekommen, Finney Smith, also wie sieht das dann aus? Und deshalb finde ich es irgendwie, und die Nets haben halt Möglichkeiten, den Gegnern viele unterschiedliche Dinge zu präsentieren und halt auch Dinge, mit denen sie einfach nicht, an die sie nicht gewöhnt sind. So ein bisschen wie die Raptors es damals sich, wie die Raptors sie sich so ein bisschen gedacht haben. Und deshalb, ja, ich bin irgendwie gespannt, wie sich das entwickelt. Und aufgrund des Vorsprungs sehe ich sie halt mindestens mal im Play-In oder halt safe im Play-In, weil der, also wenn du überlegst, auf die Wizards auf Platz, sind es schon 6 Spiele.
Ja, und die sind ja auch alle noch im Play-In. Also du musst ja auf Platz 11 Chicago gucken.
Ja, genau, und auf Chicago, ja eben. Und egal wie viel abgeblown wurde in Netz in Brooklyn.
Ich habe immer noch mehr vertrauen in Netz abgeschnitten als in
ja.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb, also sehe ich sie auf jeden Fall da. Und dann haben wir natürlich, oder ich weiß nicht, warum hast du, oder wie schätzt du sie so, oder sie sind jetzt kein überragendes Team mehr natürlich, ne? Also, mal abgesehen davon. Also,
genau.
Kein Dark Horse für mich oder so. Aber
genau, also ich glaube auch jetzt nicht, dass Brooklyn irgendwie krass abreißen wird, aber also der Abstand zu New York und Miami ist halt minimal. Also da ist es halt einfach,
das stimmt.
Muss nicht viel passieren, damit die überholen und dann sind sie halt schon im Play-In. Und deswegen halte ich das für das wahrscheinlichste Szenario. Aber ich freue mich irgendwie drauf zu sehen, was da passiert, weil ich habe schon Vertrauen da rein, dass die halt eine gute Defense haben werden, auch wenn sie jetzt natürlich bei allen Möglichkeiten, die sie spielerisch haben, sie haben natürlich keine Zeit, groß was einzustudieren oder auszuprobieren oder sich aneinander zu gewöhnen. Manche Spieler kennen sie natürlich, aber andere nicht. Und die werden jetzt wahrscheinlich nicht über die letzten Saisonwochen dann sofort ihr Maximum erreichen, was sie zusammen erreichen könnten defensiv. Aber ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall gut sein werden. Offensiv finde ich halt, ist ein bisschen offener, die Frage. Also einfach wegen der Thematik, die du angesprochen hast. Die meisten sind es halt einfach nicht gewohnt, so eine große Rolle zu haben. Und Dinwiddie war in Dallas als quasi zweiter Closer schon eine gute Möglichkeit. Also und jemand, der das auch mal machen kann. Aber jetzt ist er dann halt wahrscheinlich der primäre Ballhändler und derjenige, der halt quasi die meisten Entscheidungen treffen muss. Bridges, hast du angesprochen, hatte sein überragendes Spiel. Das ist aber natürlich auch jetzt nicht was man irgendwie ständig erwarten kann. Und ich bin.
Nee, auf keinen Fall. Ja.
Ich finde es ein total spannendes Thema, ob das dann jetzt halt immer so, okay, wer gerade heiß ist, der übernimmt das, oder ob sich da quasi eine Hierarchie irgendwie etabliert über die letzten 20 Spiele oder wie viele das noch sind. So viel ist es ja auch gar nicht mehr. Ob Cam Thomas einfach übernimmt, weil Cam Thomas grundsätzlich findet, er sollte übernehmen. Ich stimme ihm natürlich zu.
Absolut.
Sie haben da ja schon ein paar Optionen, aber halt keine davon ist bewiesen. Und deswegen denke ich einfach, okay, da habe ich dann schon am Ende etwas mehr Vertrauen in Kollege Butler oder auch in Kollege Brunson, der in letzter Zeit ja auch einfach überragend ist, dass ich glaube, sie werden schon noch überholt von den beiden Teams. Aber im Play-In sehe ich sie auch. Und ich würde es jetzt auch absolut für möglich halten, dass sie sich im Play-In dann durchsetzen.
Ja.
Also je nachdem, gegen wen sie dann spielen müssen. Aber
ja,
das kann ich mir schon absolut vorstellen. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie einreißen müssen oder so.
Nee, eben, genau, würde ich ähnlich sehen. Jetzt haben wir halt noch eine Frage aus dem Mailbag übrig, nämlich zu Ben Simmons. Und eigentlich zielte darauf ab, dass man Simmons ja jetzt eigentlich mit Länge und Shooting umgeben könnte und er dann so ein bisschen den Point Center geben könnte, dass er eigentlich eine optimale Situation sein müsste. Oder was heißt eine optimale Situation? Eine Situation, in der er vielleicht wieder langfristig Fuß fassen könnte. Vielleicht kann man so formulieren. Wie schätzt du das ein? Ich meine, seine Rolle war jetzt die erste Spiele noch nicht wahnsinnig groß.
Ja, ich glaube, der Punkt ist so, vor 3 Jahren circa hätte ich auch gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Umfeld für ihn. Und jetzt ist es das irgendwie nur noch theoretischer Natur, weil er momentan halt auch irgendwie ein Spieler theoretischer Natur ist. Und das klingt irgendwie gemein, so ist es nicht. So ist es nicht gemeint, aber momentan ist die Situation halt einfach so, dass er sein Selbstvertrauen leider einfach verloren hat, dass er auch das Vertrauen des Coaches verloren hat, was er ja zugegeben hat. Also Jack Vaughn übrigens, Shoutout an dieser Stelle, hat ja jetzt auch seinen langfristigen Vertrag bekommen, hat er sich, finde ich, auch verdient, aber der hat halt auch vor kurzem gesagt, dass er sich nicht ganz sicher ist, wie momentan die beste Rolle für Simmons ist. Und ich glaube, dass bei Simmons einfach, da ist mental so viel blockiert, dass der momentan erstmal andere Sachen lösen muss, bevor man wirklich drüber nachdenken kann, okay, das ist jetzt das perfekte spielerische Umfeld für ihn und hier kann er sich irgendwie ja wieder finden als Spieler. Mhm. Vielleicht ist das ganz gut, wenn so ein bisschen Aufmerksamkeit weggeht von Brooklyn, weil das wird ja jetzt der Fall sein. Vielleicht braucht er auch einfach ein bisschen Ruhe, aber also offen gesagt, man weiß es nicht genau, was er braucht, aber momentan ist es halt einfach so, obwohl er nominell der Star in dem Team ist, weil er irgendwie mehrfach im All-NBA-Team stand und mehrfacher All-Star ist. Dieser Spieler ist er gerade halt einfach nicht, sondern er ist jetzt momentan irgendwie 11., 12. Mann der Rotation oder so. Und vielleicht braucht er auch einfach noch eine längere Pause, um dann irgendwann wieder richtig Fuß zu fassen. Aber momentan sehe ich das einfach nicht. Momentan, wenn du von einem Non-Shooter plus 4 Shooter sprichst, was die Nets angeht, dann ist dieser Non-Shooter Nick Claxton. Also habe ich ja im Mailback auch schon gesagt, weil der hat eine saugute Saison gespielt und der wird den Platz nicht hergeben. Und also warum auch? Und da sehe ich halt Simmons momentan nicht weit vorne, was das angeht.
Ich auch nicht. Zumal Claxton mehr Länge bringt. Natürlich dadurch vielleicht ein bisschen weniger switchable auf die ganz kleineren Positionen. Das war aber natürlich auch nicht immer Simmons ganz große Stärke. War ja damals in Philly auch Thema, dass sie gegen kleine Guards Probleme hatten in der Defense.
Ich finde Claxton übrigens saugut, was so die Switchability angeht. Würde ich ihn sogar fast noch vor Simmons sehen.
Du bist ihn sogar vor Simmons, okay.
Ja, oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau wie Simmons in Bestform, sagen wir mal so.
Genau, also es war jetzt auch nicht so, von wegen Claxton kann das nicht, sondern weil Simmons ist ja quasi Simmons Calling Card sozusagen, dass er halt extrem switchable ist und halt da extrem gut ist und das halt, genau. Aber Claxton würde ich dir zustimmen und ich glaube halt auch, ja, im Endeffekt ist es bei Simmons aus der Distanz überhaupt nicht zu bewerten, weil, wie du ja auch sagst, einfach sehr, sehr viel mental sich abspielt. So wirkt's aus der Distanz. Und deshalb, glaube ich, ist es, was du gesagt hast, dass jetzt die Aufmerksamkeit etwas weggeht, dass jetzt auch so dieses Gewinnen müssen nicht mehr ganz so ist, dass vielleicht auch eine andere Kultur jetzt herrscht. Also, dass man jetzt, also ich glaube schon, dass mit Cam Johnson und Mikal Bridges vielleicht mehr gelacht wird als vorher.
Meinst du nicht, die Kultur mit Kyrie und Durant war gut? Wir haben ja davon gesprochen, dass sie es endlich jetzt aufbauen konnten, bevor es dann von irgendwem wieder eingerissen wurde.
Ich glaube, gut oder schlecht steht mir, glaube ich, nicht zu, aber ich glaube, also es war jetzt nicht die ausgelassenste Stimmung, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Also, das so, nur bei allem, was man so aus Pressekonferenzen und Interviews mitbekommt. Deshalb, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Simmons, theoretisch ja. Wie du gesagt hast, es ist, glaube ich, einfach momentan eher so eine mentale Geschichte. So, wie gesagt, so wirkt's. Und auch wenn man ihn spielen sieht, halt so dieses sich nichts zutrauen, der Faktor, dass er einfach wie oft die Aktionen irgendwie abbricht oder den Ball einfach nur schnell wegpasst, wenn die Option so des schnellen Breaks irgendwie sich verflüchtigt und so. Und deshalb, ja.
Er guckt halt einfach so nicht Richtung Korb.
Ja.
Und also, das hemmt einen dann einfach natürlich, weil das jeder andere natürlich auch sieht. Das macht dich und dein Team leichter zu verteidigen. Das war ja sogar, also selbst in Situationen, wo 2 der besten Shooter all time mit ihm im Team waren, plus noch 2 weitere Schützen, war das ja dann einfach so, dass er häufig im 4. Viertel einfach nicht mehr gespielt hat, weil es schädlich war.
Ja.
Und das ändert sich jetzt nicht.
Ja. Deshalb abwarten im Hause Simmons.
Aber vielleicht mal, also um nochmal auf ein schöneres Thema zu kommen. Wie stellst du dir so ideales Closing-Lineup vor bei dem ganzen Personal, was die jetzt haben? Das finde ich nämlich gar nicht so leicht zu sagen, einfach weil es so viele Optionen gibt.
Es ist tatsächlich nicht einfach zu sagen. Ich glaube.
Also McCarroll muss gesetzt sein.
McCarroll muss gesetzt sein. Würde ich schon sagen,
das ist der beste Spieler, den sie jetzt haben, aber sonst.
Ich würde Claxton auch mit reinnehmen. Weil halt, wie gesagt, Kombination aus Länge und Switchability und Abrollen Richtung Ring. Da hast du natürlich die Freiwurffrage, hast du bei Claxton ja auch.
Ja, aber nicht die nach der Aggressivität. Genau. Seit dieser Saison nicht mehr.
Genau. Und dann.
Dinwiddie packst wahrscheinlich drauf. Ein bewiesener Ballhändler.
Finney Smith.
Ich bin ein Freund von ihm, ja. Und Cam Johnson, oder?
Wäre jetzt auch so, die einzige Überlegung ist, ob ich, wenn er irgendwann fit ist, Seth Curry noch für Schützen, also für den Wurf habe. Das Problem habe ich dann halt, dass ich mit Dinwiddie und Curry 2 jetzt nicht so mega gute Verteidiger im Backcourt
habe. Ja, und Cam Johnson ist ja auch ein richtig guter Shooter. Wenn, dann
ja, kann
man
genau. halt
auch überlegen, ob man, ich meine, Royce O'Neal haben sie auch noch, ne?
Und ja.
Joe Harris, das sind schon alles ziemlich gute Optionen.
Ich bin
gespannt, wie es bei den Nets weitergeht.
Ich auch. Wie gesagt, sie sind irgendwie ein Team, das mir jetzt schon Freude vermittelt irgendwie. Deswegen wäre ich irgendwie, ja, genau. Aber ich glaube auch so, also Johnson, Bridges, Claxton, Dinwiddie und Finney Smith wäre wahrscheinlich so meine Variante. Eklig.
Absolut. Könnten sie sein.
Dann, nachdem wir jetzt, ich schon meine Tiers offenbart habe und wir jetzt ja auch schon die Heat angerissen haben und die Knicks auch schon leicht. Was wäre jetzt, sind das die beiden Teams, die du im nächsten Tier hast?
Ja, die habe ich in Playoff-Teams einfach. Also ja. Ich glaube, beide werden keine Runde gewinnen.
Ja.
Wobei, also bei den Heat ist es auch ein bisschen Matchup-spezifisch, weil wenn die dann gegen blutjunge Cavs antreten, dann denke ich zwar, dass die Cavs viel mehr Talent haben, aber das ist bei den Heat manchmal einfach völlig egal, ob das gegnerische Team mehr Talent hat, weil sie die Kultur haben und weil sie halt abgezockt sind und weil ich Butler in den Playoffs einfach auch immer noch creepy und scary finde. Und also die Kombination aus Butler, Bam und Spo sowieso. Von daher würde ich sie in dem Matchup jetzt nicht abschreiben, aber genau, grundsätzlich zum Tier, das ist Playoff-Teams, Heat, Knicks.
Wobei grundsätzlich, ich meine, Donny Mitchell ist ja jetzt auch nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, was Playoffs angeht.
Also das stimmt, aber alle anderen.
Alle anderen
sind jetzt, wo Kevin Love und seine Championship-Erfahrung ja zu den Heat gewechselt sind.
Ja, dafür aber Daniel Green jetzt bei den Cavs.
Das stimmt.
Danny Green, Entschuldigung. Also nicht, dass jemand, ne?
Das ist ja ausnahmsweise mal einer, der nicht ganz so weit
herkommt. Ja, richtig. Aber, ja, Heat. Aber kannst du mir erklären, was bei den Heat los ist? Weil du bist ja weiter mehr drin in der Kultur und so und auch selber als Kulturinteressierter und, deshalb.
Also im Wesentlichen ist die Offense einfach schlecht. Die Defense ist saugut. Aber das Problem ist, dass sie eigentlich nie Spiele deutlich gewinnen und dadurch ist es am Ende immer ein Gewürge. Und mittlerweile sind sie wieder gut da drin, die engen Spiele zu gewinnen. Zu Beginn der Saison war das häufiger mal nicht so. Aber es ist dadurch halt irgendwie immer ein ziemlicher Krampf mit den Heat. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob sie das jetzt gelöst bekommen. Also da ist halt auch dieses Thema mit Lowry, wo ja auch eigentlich mal kurz im Raum stand, dass sie versuchen, ihn zu traden, dass sie versuchen, ihn irgendwie abzugeben. Das stand da ja im Raum, jetzt ist er halt immer noch da, aber es gibt dann auch so Zitate darüber, dass sie, wenn er dann irgendwann wieder gesund ist, dann gucken wir mal, welche Rolle, und er ist gewillt, jede Rolle zu akzeptieren und so. Das könnte für mich dann schon auch andeuten, dass vielleicht Gabe Vincent ihn so ein bisschen überholt hat in der Hackordnung, aber das Kernproblem, das sie haben, also beziehungsweise das Hauptproblem war halt einfach, dass es ihnen echt schwerfällt, konstant an Punkte zu kommen, und da, das haben sie jetzt nicht wirklich adressiert, auch wenn ich schon denke, dass jetzt ein Love und also Cody Zeller haben sie auch noch geholt, das hilft zumindest dabei, irgendwie so die Big-Man-Rotation ein bisschen abzurunden. Love ist ja auch wenn er keine gute Saison gespielt hat, ist er nicht weit weg von der fast Six-Man-of-the-Year-Saison, die er letztes Jahr hatte. Ich glaube, mit seinem Wurf kann er da schon helfen und auch so als zusätzliche Handoff-Option, als guter Passer. Könnte mir schon vorstellen, dass er ihnen da weiterhelfen wird. Aber so richtig gelöst haben sie das Problem natürlich nicht. Ja. Und deswegen sehe ich sie jetzt auch wahrscheinlich nicht so gefährlich wie jetzt im letzten Jahr, als sie ja doch sehr nah an den Finals waren. Also so einen Run erwarte ich nicht mehr, aber gleichzeitig habe ich halt trotzdem in sie immer noch mehr Vertrauen als in andere Teams, wenn es jetzt darum geht, genug Siege zu holen, um sich dann direkt für die Playoffs zu qualifizieren.
Okay.
Einfach auch, weil die Defense, die ist halt immer noch verdammt gut.
Ja. Aber eigentlich schon krass, ne, dass diese Offense, dass das nicht klappt, ist dauerhaft zu adressieren, einfach da. Ja, weil ich meine, das Problem, das gefühlt so, ja, kommt das Murmeltier halt zurück, ne? Also, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass die Heat Offense einfach nicht so verlässlich ist, dass Bam irgendwie das oder jenes mehr machen muss, dass Tyler Hero sehr viel Schultern muss. Ich meine, Jimmy Butler, wissen wir, wie gut er sein kann in den Playoffs, aber also ich finde es, es ist immer wieder interessant, wenn man halt bei Teams immer wieder auf dasselbe Thema zurückkommt. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es halt einfach erwarte ich dann als Zuschauer dann vielleicht auch so ein bisschen zu viel, weil du halt aufgrund der, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, okay, wir haben hier eine Schwäche und jetzt arbeiten wir dran und dann ist die 3 Wochen später ausgemerzt, sondern da sind ja so viele Faktoren wie eben die Vertragssituationen, dann müssen deine Spiele ja noch für andere irgendwie interessant sein, dann hast du ja deine Vertragsstrukturen und etc. und es muss dann irgendwie passen, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber ich finde es interessant, dass bei den Heat einfach das seit Jahren so ein Thema ist.
Ja, und also ich glaube, dass da einfach ein wesentlicher Faktor ist, sie haben sehr darauf spekuliert, dass Kyle Lowry ihnen viele Probleme lösen kann, was so Creation angeht, und der war letzte Saison schon verdammt viel verletzt und in dieser Saison steht er zwar insgesamt häufiger zur Verfügung, aber er ist halt einfach nicht der Spieler, den sie dachten, den sie kriegen, glaube ich. Also auch der Spieler, der zuletzt bei den Raptors einfach noch gewesen ist. Das ist halt leider bei ihm ziemlich schnell bergab gegangen und dadurch fehlt so ein kreatives zusätzliches Element, was ihnen einfach gut getan hätte. Und also, weil du Bam ansprichst, bei dem ist für mich in diesem Jahr eigentlich nichts mehr zu kritisieren. Der spielt eine überragende Saison, also gerade auch offensiv. Das ist ja jetzt irgendwie 22-10, legt er im Schnitt auf, ist auch immer noch effizient. So klar, wäre cool, wenn er auch noch Dreier werfen könnte, aber das ist jetzt halt erstmal nicht der Fall. Aber so, er hat einen verlässlichen Midranger, er ist irgendwie gut am Korb. Also den würde ich da von der, eigentlich fast von jeglicher Kritik ausnehmen. Aber sonst,
ich weiß auch nicht, was Kritik gemeint, aber so, ja.
Aber sonst ist es, wie du gesagt hast, es fehlt halt einfach, glaube ich, so ein bisschen an zusätzlichen Optionen und sie haben ständig irgendwelche Ausfälle. Das ist natürlich auch einfach nicht ganz so leicht zu kompensieren.
Ja, das stimmt. Auch mit Kultur nicht zu kompensieren.
Ja.
Die Knicks, wie siehst du denn sie so Richtung Playoffs? Ich meine, der letzte Playoff-Auftritt war ja nach der guten Saison, oder sehr guten Saison damals, sehr enttäuschend mit dem ersten Rundenaus gegen die Hawks, und wo sie auch, also als sie auch relativ chancenlos waren. Ich glaube, das war vor allem das Enttäuschende. Wie siehst du sie jetzt in diesem Jahr aufgestellt mit Brunson, generell auch Josh Hart noch dazu? Ein bisschen, ja, vertraust du ihm ein bisschen mehr? Wie gesagt, ich gehe auch, also es dürfte nicht allzu dankbar werden in der ersten Runde.
Das ist das Problem. Weil ich glaube, sie sind als Team besser als damals. Also damals, vor 2 Jahren.
Graue Vorzeit.
Ich glaube, sie sind auf jeden Fall runder, so diese Option mit Brunson hatten sie damals einfach nicht. Sie sind auch auf dem Flügel irgendwie tiefer geworden und gerade offensiv ein viel besseres Team, als sie das damals waren. Aber die Spitze des Ostens ist auch besser geworden. Und ich glaube, dass sie da einfach, also wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass sie auf eins dieser Top-4-Teams treffen, und also was anderes ist ja eigentlich nicht möglich, weil die sind ja schon einigermaßen safe, die Top-4, also was die Bilanzen angeht, dann werden die keine Serie gewinnen. Da bin ich doch sehr, sehr sicher, was das angeht.
Ja, stimme ich zu. Hast du die Top 4 hast du angesprochen? Hast du sie auch 2-2 eingeteilt? Oder hast du,
ja. Dunkle Pferde und Top Dogs.
Das finde ich sehr schön. Ich habe gar nicht mal so dunkle Pferde.
ja, gut.
Ja, nein, aber ich finde es schön, dass wir beide an die dunklen Pferde gedacht haben. Hat mich kurz gefreut. Erst die Kultur, jetzt ab auf dem Ponyhof. So muss es sein. Wenn die Sixers, wir alle wissen um Playoff-Harden. Trotzdem, wenn es irgendwann mal zusammenläuft, können sie deiner Meinung nach den oberen beiden gefährlich werden, auf irgendeine Art?
Ausgeschlossen ist es nicht. Ich sehe zwar bei ihnen im Vergleich zu Boston und Milwaukee eine gewisse Athletik- und Tempodefizite, die schon problematisch werden könnten, aber gleichzeitig haben sie auch so ein paar Sachen, die halt einfach schwer zu stoppen sind. Und die, also über die letzten Monate sind sie halt einfach auch echt sehr, sehr konstant gut. Ich glaube, dass ihr Ceiling nicht ganz so hoch ist wie das von den anderen Teams. Und ich habe wirklich auch einfach nicht das allergrößte Vertrauen in Doc Rivers als Playoff-Coach und in Harden als Playoff-Performer und auch bei Embiid erstens in das Thema Gesundheit und zweitens in das Thema, hey, wenn ein Team sich die ganze Zeit darauf vorbereitet, mich zu verteidigen und hier immer wieder sehr gewieft die Double-Teams schickt und aus einem Winkel, wo ich das nicht so gut sehe und mich so ein bisschen davon abhält, wie reagiert er dann? Also auf dem allerhöchsten Playoff-Niveau haben wir das von ihm halt noch nicht so konstant gut gesehen. Und das ist, finde ich, auch immer noch die einzige Schwäche wahrscheinlich, die Joel Embiid hat, ist halt immer noch so ein bisschen dieses Passen raus aus dem Double-Team, weil er da halt einfach manchmal etwas wilde Pässe spielt. Das könnte schon ein bisschen schwierig werden, aber ja, sie haben halt trotzdem irgendwie viel Qualität. Ich würde sie in beiden Serien, also jetzt gegen Milwaukee oder Boston, nicht als Favorit sehen, aber komplett chancenlos sind sie sicherlich nicht.
Ja. Ja, würde ich ähnlich sehen. Und bei Embiid ist natürlich auch die Frage, also was ist jetzt, also verletzungsbedingt und was ist eine Grundproblematik? Also wie gesagt, das ist halt mit den Double Teams, dass das Passing nicht perfekt funktioniert, hat sicherlich was tendiert Richtung Grundproblematik. Trotzdem funktionieren gewisse Dinge natürlich, wenn du dich bei 100% ist in den Playoffs ja niemand, wie wir wissen, aber wenn du nicht...
Embiid ist immer bei deutlich weniger Prozent
genau, als andere. Genau, also wenn du nicht irgendwie 5 Verletzungen, die dir wirklich bei fast jeder Bewegung irgendwie Schmerzen zufügen oder bei unterschiedlichen Bewegungen Schmerzen zufügen, wenn du halt dann vielleicht nur eine davon hast oder so, wie es dann aussieht, also da bin ich auch gespannt. Aber ich würde es ähnlich sehen, also ich würde sie auch nicht favorisieren, sondern würde sie aber auch nicht chancenlos sehen, weil halt auch das jetzt halt nochmal mit Deadman einen soliden Backup für Embiid bekommen haben, dass sie mit noch Jalen McDaniels geholt haben, einen Wing, der für sie wahrscheinlich spielbarer ist als Thibault.
Ja, da habe ich mehr Hoffnung als in Deadman, muss ich gestehen.
Ja, also nicht, das ist jetzt nicht der Game Changer. Wahrscheinlich, wie gesagt, in den Playoffs sollte Embiid ausfallen, ist natürlich schlecht, aber so mal für ein paar Minuten, die Thematik hast du ja irgendwie immer. Genau. Und dann halt mal sehen, Maxi von der Bank. Als Scorer, wie die Lineups dann aussehen in den Playoffs. Du hast Doc Rivers angesprochen, aber ich vom Talent her nicht ganz auf der Stufe mit denen ganz oben, aber am nächsten dran. Und bei den Cavs bin ich einfach mega gespannt. Also weil es halt einfach, sie hat schon irgendwie ein besonderes Team irgendwie sind, mit den zwei Bigs natürlich und den beiden Guards, also so, ne, an beiden Seiten irgendwie so die großen Gewichte hängen haben, in der Mitte noch so ein bisschen dieses Loch. Danny Green würde ich jetzt, ist vielleicht eher eine Mentalitätsfrage dann, oder? Weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel er jetzt nach der in dem Alter und nach der langen Verletzung, Kreuzbandriss irgendwie jetzt noch leisten kann oder was, oder auch vor allem so schnell, weil er ja jetzt gerade erst zurückgekommen ist. Also da bin ich mal gespannt. Trotzdem kann ich es verstehen, dass sie ihn verpflichtet haben, als sich die Möglichkeit aufgetan hat, einfach weil du ihn ja einen Championship-erfahrenen Spieler bekommst, der noch dazu theoretisch mal ein Skillset hatte, das du gut gebrauchen kannst.
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dafür ist das schon sinnvoll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihnen schon ein paar Minuten geben kann. Ja, aber das wird sich zeigen müssen. Letztendlich ist das ja eigentlich auch fast das einzige Defizit, was die Cavs haben, so dieses Thema Erfahrung. Sie sind ja, also vom Net-Rating her sind in der Liga nur die Celtics besser. Und das ist auch mittlerweile relativ knapp, weil die Cavs ja jetzt auch mit einer kurzen Siegesserie noch ins All-Star-Break gegangen sind, wobei sie dann, glaube ich, das letzte Spiel gegen Philly verloren haben. Aber ja, Davor waren die ja auch brandheiß, haben irgendwie seit Mitte Januar ein Net-Rating von +12, also sind wirklich, wirklich top gewesen. Und so diese Balance ist gut. Über die letzten Wochen hat sich auch Isaac Okoro auf einmal sehr gesteigert und so ein bisschen dieses Problem des dritten Starters sich angebahnt zu lösen. Also wenn er das jetzt konservieren kann, dass er über 40% seiner Dreier trifft, was über die letzten Wochen der Fall war, dann löst er halt, wie gesagt, einfach dieses eine Problem noch zusätzlich. Und dann ist es halt schon ein sehr gefährliches Team. Aber ich würde halt einfach so auch hier, wenn sie in der Serie dann irgendwie auf Boston oder Milwaukee treffen, dann ist es halt einfach, das eine Team war noch mit Ausnahme von Donny Mitchell und wie gesagt, Danny Green hat überhaupt keine Erfahrung auf dem hohen Niveau und wird da wahrscheinlich erstmal was lernen müssen. Im Normalfall gehen Teams nicht von, hey, wir waren noch nie in den Playoffs zu, hey, wir stehen in den Finals. Das passiert halt einfach nicht. Deswegen würde ich da auch dagegen wetten. Aber die Cavs sind brutal gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das wird auch nicht lange dauern, bis wir über sie als echten Finals-Contender sprechen. Und vielleicht tut man ihnen auch Unrecht. Also vielleicht gehören sie sogar da noch ein bisschen weiter oben mit rein. Ich finde es immer ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt dann schon so Spiele, wo ich denke, also wo auch gerade so Evan Mobley zeigt, was er offensiv alles so dazugelernt hat, wo er der vielseitigste Verteidiger vielleicht jetzt schon ist oder also wahrscheinlich der beste 21-jährige Verteidiger, was so die Vielseitigkeit angeht, die ich so gesehen habe. Und wo man sich dann schon vorstellen kann, vielleicht ist da doch irgendwie Potenzial für einen Run da, weil sie haben den gewissenlosen Gunner, der in dieser Saison echt effizient unterwegs ist. Sie haben Garland, super Decision Maker. Sie haben halt diese Twin Towers. Ich mag das Team schon sehr gerne, ja, wie man vielleicht raushört. Aber ich glaube, momentan ist es wahrscheinlich eher, sie gewinnen eine Runde und dann liefern sie einem der beiden Top Dogs einen erbitterten Kampf und gehen dann raus und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Wie es Jason Tatum einst in den Conference Finals gegen LeBron tat.
Ja, als Rookie.
Als Rookie, genau. Ja. Genau, also deshalb, ja, ich würde auch...
Das war allerdings eine viel schwächere Conference. Also sonst auf jeden Fall Parallelen. Aber damals war der Osten echt grottig im Vergleich zu jetzt.
Ja. Und wie gesagt, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Ich bin sehr gespannt, wie es aussähe, wenn sie wirklich mal oder aussehen würde, sollten sie mal wirklich heiß laufen, so als Teamkollektiv, was ja wirklich passieren kann. Also ich meine, du hast ja, also Garland und Mitchell können ja sowieso richtig einschenken, aber wenn dann bei Mobley auch nochmal was funktioniert und Okoro, wie du sagst, er dann das so ein bisschen konservieren kann, dann mal über eine Serie, dann bin ich schon sehr gespannt, wie das dann aussieht, weil sie dann halt viele Möglichkeiten haben und dann eben noch die Defense, aber ich würde sie auch aufgrund der mangelnden Erfahrung würde ich sie auch noch so ein bisschen schwächer einschätzen. Ich würde die anderen beiden vielleicht auch noch ein bisschen ja einfach talentierter sehen, Stand jetzt. Aber da, ja, also ich glaube, es ist jetzt keiner, also weder die Bucks noch die Celtics sagen, wenn es in der zweiten Runde gegen Cleveland geht, so, ja, puh, zum Glück nicht Philly oder so.
Ja, also, das denke ich auch.
Und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass sie sagen, oh, zum Glück nicht Cleveland, weil ich glaube, das ist halt eigentlich das Coole am Osten. Du hast halt diese zwei Top-Dogs, aber die zwei, die drunter sind, sind auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja.
Ich meine, wir haben die letzten Wochen viel über die beiden Top-Dogs gesprochen. Giannis ist ja jetzt zum Glück nicht wirklich verletzt, ne? Beziehungsweise ja, schon also verletzt, aber nicht
kann sein, dass er irgendwie ein paar Spiele verpasst, aber nicht viel.
Genau, also halt keine Structural Damage oder so hieß es ja. Sie sind jetzt, wie gesagt, 12 in Folge gewonnen, Middleton zurück. Wären sie da, mausern sie sich zu deinem Favoriten?
Ja, also geteilter Favorit, aber so mit der Form der letzten Wochen wahrscheinlich auch der, also mit leichten Vorteilen. Das ist halt jetzt auch ein bisschen schwer oder beziehungsweise ein bisschen schwieriger Zeitpunkt, weil Boston über die letzten Wochen halt selten das ganze Team zur Verfügung hatte. Da gab es ja jetzt halt einfach viele Ausfälle. Und Milwaukee hatte zu Beginn der Saison nie irgendwie die komplette Kapelle zusammen. Also gab halt vor allem diesen Middleton-Ausfall, aber Joe Ingles ist ja auch erst spät zum Team gestoßen. Connaughton hat Teile des Saisonstarts verpasst und so. Also das ist so ein bisschen unterschiedliche Timelines.
Der Bossman fehlt auch noch.
Genau, der Bossman, der kommt ja jetzt erst dazu. Und insofern haben die jetzt gerade so die etwas bessere Phase, die Bucks. Aber wenn es dann zu der Serie kommt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es zu der Serie kommt, dann wird halt, also wir wissen nicht, wer dann gerade wie in welcher Form ist. Ich würde jetzt einfach so ein bisschen default-mäßig sagen, okay, der beste Spieler ist halt immer noch Giannis, deswegen leichte Vorteile für Milwaukee, aber beide Teams sind verdammt gut und beide Teams sind für mich auch bisher in dieser Saison die besten, die es in der NBA gab, auch wenn Denver so, was die Bilanz angeht, mittlerweile ziemlich zu ihnen aufgeschlossen hat, aber so gerade diese Kombination aus Offense und Defense, da sehe ich die beiden Teams irgendwie schon noch stärker, obwohl Denver jetzt über die letzten Monate ja auch permanent eine Top 6 oder Top 7 Defense hatte, also die haben sich da ja auch wirklich gemausert, aber da sehe ich das Potenzial von gesunden Celtics und das Potenzial von gesunden Bucks immer noch ein bisschen stärker.
Das tue ich auch. Und gleichzeitig bin ich mir bei beiden überhaupt nicht sicher, also wer da jetzt ein bisschen mehr Potenzial mitbringt in der Serie. Deswegen, also soll es dazu kommen, ich werde keinen Tipp abgeben, weil ich mir einfach, oder beziehungsweise wenn ich einen Tipp abgebe, ist es einfach nur geraten, weil ich finde es wahnsinnig schwer. Also ich glaube, es wird eine unfassbar spaßige Serie, gleichzeitig unfassbar hart, also halt im wahrsten Sinne des Wortes harte Serie, weil es dürfte auch physisch gespielt werden und so. Und dann
ja, nach der Serie letztes Jahr hätte man auch erstmal wirklich eine Woche einfach die Playoffs pausieren können, damit sich alle mal kurz ein bisschen erholen können. Genau, also auch die Zuschauer. Ich fand das auch Zuschauer total anstrengend.
Ja, genau, alle kollektiv in die Eistonne und dann geht's weiter. So. Ja. Deshalb, ja, aber wird interessant. Also ich kann jetzt, wie gesagt, ich habe keine Tendenz, wer jetzt da rausgeht aus dem Osten von den beiden. Aber ich glaube, dass es einer dieser beiden sein wird.
Momentan ist das der sicherste Pick. Aber wenn es nicht die beiden sind, welches Team ist es dann für dich? Welches Team hat am ehesten die Chance, sonst in die Finals zu kommen?
Ich glaube, da sie den besten Spieler haben, die Sixers.
Kann ich dir die Heat verkaufen? Nein. Na, okay. Gut. Also, ich hab sie heute auch nicht im Angebot. Wahrscheinlich sind es die Sixers, du hast schon recht.
Ich würde nichts ausschließen, weil Miami. Aber da würde ich also mal schauen, was die nächsten Wochen noch so kommt. Also ein bisschen mehr als das, was in letzter Zeit kam, nach dem Saisonstart braucht's dann noch.
So. Ja, ich stimme zu.
Aber ja. Ja, vielleicht auch Cleveland, wer weiß. Aber ich würde jetzt mal, wie gesagt, bester Spieler würde ich Richtung Sixers gehen.
Ja.
Oder man weiß nicht. Vielleicht Hashtag Kultur, Pat Bev und dann auf einmal, ne, macht's Klick, Play-In und das erste Team der Geschichte, das über das Play-In bis zur Championship marschiert. Und dann steht irgendwann neben der Michael Jordan-Statue die Patrick Beverly-Statue vor dem United Center.
Vielleicht wird's auch ein reines Play-In-Finale mit Warriors Bulls oder so.
Oh ja. Siehst du?
Und ich meine, nachdem die Warriors, wie Pat Bev gesagt hatte, nicht den Zuschlag bei Pat Bev bekommen haben, weil er lieber zu den Bulls gehen wollte, wäre das natürlich auch, das wäre dann quasi der Pat Bev Bowl.
Genau. Und das ist die Steph Curry Revenge Finals, weil er Pat Bev nicht gut genug war.
Ja. Boah. Da würde ich auf Pat Bev setzen, auf jeden Fall.
Also mich würde es jetzt überraschen, wenn die NBA.
Also Jerry Reinsdorf hört das gerade und das Wasser läuft ihm im Mund zusammen bei allen Marketingmöglichkeiten, die er da raushört.
Er wird eines dieser ganz tiefen Gelächter ausstoßen, bei dem das ganze, wirklich das komplette Gesicht mitlacht, wie wir bei Last Dance gesehen haben.
Ja.
Bei dem du, also, eigentlich nicht unterscheiden kannst.
Alles vibriert.
Ja. Aber wenn jetzt die NBA zugehört hat, dann wird sie jetzt wahrscheinlich alles unternehmen, dass es genau so passiert.
Also, ja, es werden bereits strategische Verletzungen platziert, überall, bei allen Teams, die ihnen in die Quere kommen können.
Ja.
Und dann verlieren die Bulls halt gegen die Pistons.
Auf jeden Fall.
Das wird noch kommen.
Ja, wir sind gespannt. Und damit durch für heute, oder?
Ich glaube auch. Also außer wir haben noch ein 16. Team vergessen, aber ich glaube nicht.
Die Main Claws oder so. Nein.
Red Claws, bitte, so viel Zeit muss sein.
Ja, hast recht. Nein, wir haben keins vergessen und bedanken uns deshalb recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, könnt ihr das gern tun. Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify natürlich. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gern an. Schaut vielleicht auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Da gibt es extra Content. patreon.com/korpiger-podcast. Korpiger mit. Richtig. Genau. Extra Content bekommt ihr da. Vielen Dank an alle, die uns mit diesem monatlichen Beitrag unterstützen, der dann diesen extra Content sozusagen öffnet. Und dann schauen wir mal, wann wir uns wiederhören. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.